minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 276 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Carabao Energy Drink Green Apple Sugar Free.
Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Und er schmeckt tatsächlich sehr nach Apfel.
Und ich glaube, der ist importiert. Ich finde ihn auch ganz lecker, ehrlich gesagt. Der ist importiert anscheinend aus Thailand. Hat nämlich auch so einen Aufkleber hinten drauf, wo die ganze deutsche Pfandgeschichte drauf geregelt ist und der deutsche Text und so.
Oh ja, das ist ein Aufkleber, sieht man gar nicht. Es, aber ja, stimmt.
Und schmeckt echt gut. Dafür, dass er zuckerfrei ist und dass er so einen sauren Apfelgeschmack hat, hat was.
Und ist offizieller Partner von Chelsea.
Chelsea Manning?
Chelsea Fußballclub.
Ach so.
Und die letzte Woche, Anne, war bei mir ein wenig seltsam.
Warum das denn?
Ich hatte nämlich nur zwei Arbeitstage, das war voll komisch, nur Montag und Dienstag, danach durfte ich nicht mehr arbeiten, weil ich war in der Woche vorher war ich auf Dienstreise.
Ja.
Aber meine Firma hat ja offiziell oder hat Kurzarbeit in vielen Bereichen, auch in meinem Bereich, wodurch ich eigentlich nur 28 Stunden die Woche arbeiten darf und auch keine Überstunden machen darf. Aber durch diese Dienstreise habe ich natürlich Überstunden gemacht, weil wir da viel zu tun hatten. Mhm. Und jetzt musste ich direkt in der Woche drauf, musste ich diese Überstunden halt sofort wieder abbauen.
Okay.
Und das war ziemlich doof. Also ich will nicht sagen ziemlich doof, weil ich musste halt nur zwei Tage arbeiten. Aber ich hatte halt so gesagt, okay, ich mache den Mittwoch frei und dann mache ich nächste Woche auch nochmal den Mittwoch frei, um halt diese beiden Tage auszugleichen. Und hätte das Ganze ein bisschen gestreckt. Aber dann hieß es, ja, nee, mach das mal alles bitte in einer Woche. Freitags habe ich sowieso immer frei jetzt zur Zeit und dadurch habe ich nur zwei Tage gearbeitet und das ist irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Es fühlt sich schon fast wieder so ein bisschen an wie Sabbatical.
Ja, eigentlich ist ja der Trick nicht, dass man unglaublich viele Urlaubstage hat oder dass man früh in Rente geht, sondern dass man sein ganzes Leben lang jeden Tag so lebt, dass es erholsam genug ist. Das ist eigentlich der Witz. Das versuche ich ja auch zu machen mit meiner 24-Stunden-Woche. Ich arbeite ja jeden Tag nur 4 Stunden 48 nominell, meist ein bisschen mehr und dann eben an einem Tag irgendwie weniger so. Mhm. Aber dadurch habe ich halt auch genug Zeit für Erholung am selben Tag und das lohnt sich halt wirklich. Also ne, ich bin in der glücklichen Lage, mir das leisten zu können, weil wir eben beide berufstätig sind so, aber...
Und dein Job so viel abspringt für die 2-4 Stunden, die du arbeitest, muss ich 12 Stunden arbeiten.
Ungefähr, ja, ja. Aber, ja, weißt du, mir ist jetzt neulich eine meiner Yachten gesunken und dann musste ich die ersetzen. Das war schon ein bisschen anstrengend.
Aber dadurch hast du halt auch Zeit für deine Kinder, für die Familie, was halt viele andere so
andersrum, nicht haben. Und andersrum ist es im Grunde. Also ich brauche halt die Zeit für meine Kinder und um die zur Schule zu bringen und abzuholen und so. Und deswegen arbeite ich so wenig. So rum ist es in Wirklichkeit.
Und du brauchst halt auch die Zeit für deinen Podcast
im Imperium. Genau, so wie jetzt hier. Podcasten, das mache ich ja auch sehr leidenschaftlich und gerne. Und freue mich ja, da auch sehr drüber. Wie ist es bei dir? Machst du das eigentlich auch gern?
Ich mache das auch ganz gerne. Also ursprünglich, wir hatten uns ja 2011 irgendwann getroffen und verabredet und wollten diesen Podcast hier machen. Eigentlich für mich war dieser Podcast quasi so ein Testballon, ob mir Podcasten Spaß macht und ich wollte dann auch ein Podcast-Imperium aufbauen. Ich wollte einen Gaming-Podcast machen, ich wollte noch verschiedene andere Podcasts machen. Daraus ist ja irgendwie nie was richtig geworden, auch weil Podcast relativ viel Zeit beansprucht, finde ich. Und ich halt viel zu viele andere Interessen habe. Ne? Mhm. Aber jetzt habe ich tatsächlich jetzt geschafft, eine dieser Interessen, nämlich das Programmieren, mit dem Podcasten zu verbinden. Und ich habe einen neuen Podcast gestartet.
Yay, Fanfare.
Und zwar, der Podcast nennt sich das App Store Tagebuch auf appstoretagebuch.de. Zusammen mit dem Nico, Nico Muck aus München. Der ist tatsächlich professioneller Entwickler. Der macht
Moment, das. Moment. Heißt der Nico Muck, wie der Flughafen Muck heißt in München?
Nein, aber der hat dein Twitter-Account ist Nico Muck.
Okay.
Und das I ist eine Eins, glaube ich. Also ist ja. Auf jeden Fall ist auf App Store-Tagebuch verlinkt. Da ist jetzt die erste Folge erschienen. Die geht halt so ein bisschen darum, wie wir zum Programmieren gekommen sind. Können sich alle mal angucken. Und wir wollen halt in diesem Podcast so ein bisschen App-Entwicklung halt erklären. So, was man so beachten muss und so. Also ich glaube, das ist ganz interessant.
Wer ist denn die Zielgruppe eures Podcasts? Ist es für erfahrene Entwickler, die irgendwie besondere Kniffe lernen sollen, oder ist es für Leute wie mich, die praktisch gar nicht programmieren können und jetzt mal einsteigen wollen und wissen wollen, wie das alles geht? Oder ist es für Leute, die das noch nicht mal wollen, die einfach nur Interesse dran haben, zu erfahren, wie ihre Apps, die sie täglich benutzen, entstehen?
Für Letztere ist es, glaube ich, ganz, ganz interessant. Für die Leute, die halt überhaupt nicht keine Ahnung haben, wie App-Entwicklung und funktioniert und was man so dabei beachten muss. Und auch für Leute wie dich, die halt vielleicht programmieren lernen wollen. Also wir werden Programmieren erklären da wahrscheinlich weniger, weil das kannst du halt in einem Audioformat wahrscheinlich nicht so einfach. Mhm. Aber alles so, was drumherum ist um das Programmieren, also alles, was du brauchst, um eine App zu entwickeln, außer vom eigentlichen Coden.
Ja, das ist
also super. Es kann natürlich sein, dass wir mal irgendwie eine coole API entdecken und darüber schnacken wollen. Aber im Endeffekt geht es um alles andere, außer um das Programmieren selber.
Ja, das ist aber natürlich auch genau das, was eigentlich das Spannende ist. Das ist ja beim Podcasting im Grunde genauso. Ne? Wenn ich jetzt erkläre, was Podcasting ist, dann geht es ja nicht um das Anhören des Podcasts oder um das Aufnehmen einer Audiodatei im Grunde, sondern es geht vor allen Dingen um das Ganze drumherum.
Ja.
Ja, cool, finde ich genau. Gut.
Hatten wir am Anfang noch so ein paar Probleme, dass der Podcast bei Castro nicht hinzuzufügen war. Was irgendwie sehr seltsam war. Und zwar, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir das erste Mal die URL auch für IPv6 auf meinen Server gelenkt haben. Sonst habe ich immer nur IPv4 benutzt. Also das alte Internetprotokoll versus dem neuen Internetprotokoll. Mhm. Aber mein Server hat gar nicht auf V6 geantwortet. Der hatte zwar eine V6-Adresse, also so eine neue Adresse, hat aber darauf einfach gesagt, ja, ich mache nichts, keine Lust. Ja. Und das hatte ich halt nie konfiguriert. Und das habe ich jetzt endlich konfiguriert und jetzt geht's auf einmal. Also das fand ich sehr seltsam. Alle anderen Podcast-Apps, die wir ausprobiert haben, haben ohne Probleme diesen Podcast-Feed hinzugefügt. Mhm. Nur halt Castro nicht. Und das ist irgendwie seltsam, dass halt Castro irgendwie direkt über V6 gehen will. Und das verstehe ich nicht. Warum? Aber muss ich halt auch nicht verstehen vielleicht.
Tja, weiß ich auch nicht. Vielleicht einfach mal die Entwickler fragen und zu einem Interview in euren Podcast einladen.
Ja, das könnte man vielleicht in Zukunft mal machen. Dann müssen wir das, glaube ich, auf Englisch machen.
Wie oft soll der kommen und wie lange werden die Folgen sein?
So alle 2 Wochen ungefähr wollen wir eine Folge rausbringen. Mhm. Und die letzte Folge war gute 20 Minuten lang. Soll so eine halbe Stunde ungefähr peilen wir an. Ne? Wenn es dann halt mal länger dauert, dann dauert es halt mal länger. Das ist so Dirty Minutes Left Style. Haben wir auch ja. Mit einer halben Stunde angefangen.
Ja, in der Tat. Manchmal sind wir länger, manchmal. Ich glaube, wir waren tatsächlich auch ein paar Mal kürzer.
Genau. Also ich finde das immer auch ganz gut, wenn man so ein paar Podcasts hat in seinem Podcast-Client, die halt so eine 30-Minuten-Grenze nicht großartig überschreiten. Ja. Ich höre natürlich auch gerne längere Podcasts, keine Ahnung, 3-4 Stunden, aber davon kann ich halt nicht so viele in der Woche hören. Und deswegen ist so ein bisschen kleines Futter ist immer ganz nett, finde ich. Ne?
Ja.
Und deswegen finde ich auch für mich dieses Format zum Produzieren ganz, ganz praktisch.
Ja, für mich ist es auch gut, so ein halbstündiger Podcast, weil das nämlich genau einmal mit dem Auto zur Arbeit oder zurückfahren ist. Jedenfalls zur meist benutzten Verkehrszeit. Eigentlich brauche ich für die Strecke so 17 Minuten, aber während der Zeit, wo ich da lang fahre, brauche ich tatsächlich irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten, je nachdem, wie der Verkehr gerade ist. Das ist ein bisschen blöde. Ja. Ich könnte tatsächlich auch mit dem Fahrrad fahren, aber ich mag Fahrradfahren nicht, seit ich irgendwann mal diesen Unfall hatte. Habe ich bestimmt von erzählt im Podcast vor 8 Jahren oder so. Und mache jetzt aber tatsächlich wieder anderen Sport und habe auch angefangen, wieder Kalorien zu zählen, weil nämlich mein Bruder im September heiratet und ich in meinen Anzug reinpassen will. Das ist einfach eine fantastische Motivation.
Weil das ist ja schon bald.
Ja, genau, das ist schon bald, aber ich brauche wahrscheinlich auch noch ein paar Kilo abzunehmen vorher. Und darum mache ich das jetzt gerade mit Kalorienzielen eben. Und ich versuche einfach auf möglichst viele Kalorien zu verzichten. Das heißt, ich esse irgendwas zwischen 500 und 1000 pro Tag. Manchmal auch irgendwie 1600, so wenn es sich ergibt. Und achte halt darauf, dass ich genügend, genügend Eiweiß und Vitamine kriege.
Unter 1000 Kalorien ist aber sehr wenig, ne?
Da geht ja der Stoffwechsel runter und dann geht der Körper in den Hungermodus und nimmt gar nicht mehr ab. Ja.
Keine Ahnung. Weiß ich.
Nein. Ist das? Das ist überhaupt nicht so, weil sonst wird ja niemand an Verhungern sterben. Weil wenn du nichts mehr isst, dann denkt sich der Körper ja nicht plötzlich, oh, ich brauche ja dann jetzt auch gar nichts mehr und hört einfach auf. So, das funktioniert so nicht. Das ist physikalischer Unsinn. Nein, also wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt, dann nimmt man einfach ab, weil das, was im Körper dann drin ist, wird einfach abgebaut. So, und das ist halt im Idealfall ist es Fett. Und wenn man nicht genügend Eiweiß zu sich nimmt, dann sind es eben auch Muskeln, weil der Körper durch Glykolyse eben Zucker aufbauen muss, um sich zu erhalten. Und das kann er eben auch aus Fett machen. Aber er nimmt eben dann auch gerne Muskeln, wenn er nicht genügend Eiweiß kriegt. Also er braucht halt auch Eiweiß so. Und deswegen, genau, deswegen
ist,
achte ich halt
auch. Ist jetzt nur noch Eiweiß?
Ja, nee, nicht
alle nur. Alle Kalorien aber, in Eiweiß.
Quark und Skyr sind dafür super geeignet, weil da einfach super viel Eiweiß drin ist und die sich sehr einfach essen lassen. Ne? Da schmeißt halt irgendeinen Geschmack rein und dann hast du 500 Gramm Quark gegessen und hast halt irgendwie 300 Kalorien zu dir genommen, aber davon sind irgendwie 56 Gramm Eiweiß und das ist ein ganz gutes Verhältnis. Mhm. Aber ich esse halt auch Pizza. Ne? Gestern war mir essen und dann habe ich halt Pizza gegessen. Ist auch okay. Also ne, ich esse halt alles so. Ich habe auch heute Morgen Nutella-Brot gegessen, aber eben in geringer Menge nur.
Über Pizza können wir gleich nochmal reden.
Ja, lass uns über Pizza reden.
Nee, und nebenbei, neben Kalorienzellen machst du auch noch Sport jetzt wieder.
Ja, genau. Ich mache jetzt verstärkt Sport. Ich achte drauf, es kommen verschiedene Sachen zusammen. Zum einen will ich natürlich abnehmen, zum anderen bin ich bei der Techniker Krankenkasse und die haben so ein TK-Fit-Programm, wo man 60.000 Schritte pro Woche machen muss, 12 Wochen lang, und dann kriegt man irgendwie 10 Euro Bonus. So, das klingt zwar nach sehr wenig, aber eigentlich tut man es ja für sich und deswegen ist es auch eine gute Motivation, 60.000 Schritte pro Woche zu machen. Das heißt, ich war jetzt auch ein paar Mal spazieren, weil ich nämlich einmal laufen war und das hat mein Knie nicht mitgemacht und deswegen bin ich jetzt lieber spazieren gegangen und mache aber ansonsten auch Ring Fit Adventure, um mich fit zu halten und Muskeln aufzubauen.
Wie kriegt die Krankenkasse das mit, dass du die Schritte machst?
Über mein Telefon. Ich musste quasi in der TK-App meinem Telefon erlauben, die Daten an die TK weiterzugeben. Und jetzt steht da halt auch in den Health-Einstellungen drin, dass die TK-App meine Schritte sehen darf. Habe ich mich auch lange Zeit gegen gesträubt, weil ich dachte, dann sehen die ja, dass ich mich gar nicht bewege und erhöhen die Beiträge. Aber das machen sie eh. Und von daher, genau. Also eigentlich ist das, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Vor allen Dingen, wie gesagt, es motiviert mich halt. Also wenn ich diese Challenge mit den 60.000 Schritten pro Woche schaffe, da bin ich in den meisten Wochen drunter, dann ist das schon ein gewaltiger Fortschritt für meine Gehbewegung, sag ich mal. Weil das Problem ist natürlich, beim Fahrradfahren zählt er keine Schritte und beim Schwimmen zählt er keine Schritte und beim Gitarrespielen zählt er Schritte, aber das ist vielleicht nicht das Sinnvollste. Und beim Ringfit Adventure zählt er eben auch keine Schritte. So, und das ist natürlich ein bisschen doof.
Ich gucke, ich mache immer ungefähr zurzeit so 6.000 Schritte pro Tag, oder 7.000.
Außer am Wochenende. Ich muss halt wirklich darauf achten, dass ich genügend Schritte kriege, weil ich, wenn ich so im Büro bin, einfach ins Büro fahre morgens, da den ganzen Tag verbringe und dann wieder zurückkomme, dann habe ich am Ende so 3.500 Schritte und das ist einfach viel zu wenig im Grunde. Und darum gehe ich dann halt gerne nochmal spazieren. Hat auch den Vorteil, dass ich dann währenddessen eben Podcasts hören kann, was echt, da sind echt viele Podcasts liegen geblieben in der Corona-Zeit, weil ich einfach mit Kindern und Frau zu Hause hier einfach nicht zum Podcast hören komme. Ich habe das immer auf den Arbeitswegen gemacht und das waren dann halt plötzlich keine 5 Stunden pro Woche mehr, ne? Jeden Tag hin, halbe Stunde hin und zurück, sondern praktisch nichts mehr. Das heißt, ich konnte 5 Stunden weniger Podcasts hören pro Woche. Das ist schon echt viel. Und da haben sich halt die Folgen, die Podcasts, die ich gerne höre und komplett höre, die haben sich einfach angesammelt und die höre ich jetzt so peu à peu nach. Das zieht sich ein bisschen hin.
Ja, das Gute ist ja, dass ich hier keine Kinder habe, die mich vom Podcast hören abhalten könnten. Und wenn meine Frau, die ist viel am Deutsch lernen und so, die, da kann ich ja nebenbei Podcast hören, das ist ganz gut. Und programmieren, wenn ich programmiere, höre ich Podcast. Wenn ich podcaste, höre ich keine Podcasts.
Was hörst du denn gerade für einen Podcast?
Ja. Wenn ich koche, höre ich Podcasts bei uns. Also ich koche am meisten hier bei uns. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern wahrscheinlich, sondern es wird wahrscheinlich, wenn wir unser Haus haben, sich noch ein bisschen intensivieren, weil wir nämlich dann auch sehr viel Pizza backen werden.
Warum das denn?
Ich hab mir einen Pizzaofen bestellt. Also ganz ganz lustig, was ich habe meinem Bruder habe ich eine der hat meinen aktuellen Pizzastein, den habe ich ihm gegeben, als ich ins Sabbatical gegangen bin. Und dem habe ich jetzt eine iMessage geschickt. Hey, kannst den Pizzastein übrigens behalten? So, wie, magst du keine Pizza mehr? Ich so, doch, aber ich habe mir einen Pizzaofen bestellt. Das ist noch besser.
Was macht denn ein Pizzaofen?
Er macht warm. Also sehr warm, ungefähr 500 Grad warm. Also das ist ein Gasofen. Mhm. So ein kleiner, relativ flacher Gasofen. Hat so einen Stein da drin, der halt aufgeheizt wird. Soll innerhalb von, keine Ahnung, unter einer halben Stunde auf 500 Grad heiß werden.
Sieht so ein bisschen was wie ein Mini-Flugzeughangar auf Stelzen aus, oder?
Ja, genau, so kann man das sagen. Es gibt eigentlich zwei Varianten davon, einen mit Gas, eine mit Holzbefeuerung. Mhm. Ein Bekannter von mir hat den mit Gas und Timo Hetzel von Bits und so hat den mit Holzbefeuerung. Und ich habe mir halt den Gas auch geholt, weil ich das, glaube ich, ein bisschen einfacher finde, als da immer so Holz nachzuwerfen und dann zu hoffen, dass man genug Holz reinschmeißt und es nicht zu vergessen, nachzuheizen und sowas. Das ist halt mit Gas deutlich einfacher. Und von dem Gas gibt es halt auch zwei Varianten. Einmal einen kleinen mit 12 Zoll Durchmesser von der Pizza, die da maximal reinpasst, und den großen mit 16 Zoll Durchmesser. Und irgendwie ist so ein, wenn du irgendwie eine Party machst und kannst da irgendwie drei große Pizzen auf den Tisch schmeißen, ist es, glaube ich, besser, als wenn du 10 kleine Pizzen machen musst. Drei Pizzen à 16 sind nicht das gleiche wie 10 Pizzen à 12. Ich weiß, das ist egal. Auf jeden Fall habe ich mir den Pizzaofen bestellt, soll irgendwie im November kommen. Also die haben wohl gute Bestellungen bekommen und sind noch am Nachproduzieren. Und dann wird halt Pizza gemacht.
Wie funktioniert das technisch? Also wie ist das Ding aufgebaut? Du hast irgendwo eine Gasflamme. Ist die unter dem Stein oder daneben oder dahinter? Oder?
Neben dem Stein. Also neben und hinter dem Stein bei dem Großen. Du hast so einen L-förmigen Gasbrenner da eingebaut. Genau. Und der heizt halt den ganzen Raum auf und soll innerhalb von, ich glaube, 25 Minuten war das auf 500 Grad warm werden.
Das ist ganz schön viel.
Man kann auch andere Sachen da drin machen. Also du kannst auch noch eine gusseiserne Pfanne mit irgendwie Gemüse reinschmeißen, ne, und so. Das geht halt auch alles. Du kannst ja auch ein bisschen kälter stellen. Du musst es halt nicht auf 500 Grad haben.
Ja.
Wenn du eine Pizza da reinmachst, soll die innerhalb von einer Minute ungefähr fertig sein. Du musst sie irgendwie ein paar Mal drehen da drin, damit du von allen Seiten gleichmäßig heiß wird, weil der Brenner ist halt nur auf zwei Seiten. Aber das macht ja auch nichts.
Ja, spannend. Warum nimmt man so einen Ofen, damit die Pizza schneller geht? Oder hat das auch irgendwelche anderen positiven Effekte?
Schmeckt besser, ne? Also wenn du so ein generell Pizza auf einem Pizzastein schmeckt halt, finde ich, schmeckt deutlich besser, als wenn du Pizza auf einem Blech machst. Mhm. Wenn du so einen ganz dünnen Pizzaboden hast, der halt sofort, wenn er richtig schnell heiß wird, erstmal sofort, also keine Ahnung, wie das technisch oder ernährungspsychologisch, also die Poren schließen sich oder so. Also auf jeden Fall wird der Pizzaboden dann relativ schnell kross und so. Und wenn die halt auch nur dünn ist, dann braucht die halt auch nicht lange und schmeckt halt gut. Schmeckt halt wie bei einer Pizzeria, ne? Die Pizzeria hat ja auch einen Steinofen.
Ja.
Du hattest ja auch vorgeschlagen, ich sollte mir einen mauern.
Ja, warum nicht?
Könnte man auch machen, ist natürlich ganz cool. Aber ich finde es halt auch cool, dass man den halt mitnehmen kann. Ne? Also der ist relativ groß. Ne? Es gibt auch die kleinere Variante. Also wenn man viel campen geht, würde ich wahrscheinlich die kleinere Variante empfehlen. Aber man kann den halt auch irgendwie mal ins Auto schmeißen. Und wenn man irgendwie für zwei Wochen irgendwo ein Ferienhaus hat, kann man halt auch seinen Pizzaofen mitnehmen. Und das kannst du halt mit einem gemauerten nicht.
Das ist richtig.
Muss man vielleicht auch nicht machen, aber könnte man, oder? Auch wenn man umzieht, hat man halt bei einem gemauerten, muss man halt sich dann beim neuen Haus neuen mauern, beim alten. Und dann, so einen kann man halt mitnehmen, ne? Also ja. vor allen Dingen, bei meinem Job kann es auch gut sein, dass ich nochmal für 2-3 Jahre irgendwie nochmal nach Frankreich ziehe oder sowas. Ein weiteres Mal war ich ja schon einmal. Könnte ich mir also gut vorstellen, nochmal nach Toulouse zu ziehen. Und dann wäre es halt cool, wenn ich den Pizza auch mal einfach mitnehmen kann.
Ja, das stimmt. Das wäre auch cool, wenn du dein Haus einfach mitnehmen könntest. Also vielleicht doch ein Wohnmobil anschaffen stattdessen.
Ja, genau. Dann müsste ich aber ein großes Wohnmobil wollen, nach der Pizzaofen reinpasst.
Wo auch ein extra Zimmer für deine Videospiele ist.
Mhm. Ja, genau. Vor allen Dingen so die Videospiele, die man nicht auf dem Telefon hat, für die braucht man dann ja das extra Zimmer für die anderen Konsolen.
Ja, es gibt ja inzwischen Videospiele, die kann man einfach nicht mehr aufs Telefon laden. Zum Beispiel Fortnite auf iOS-Geräte.
Ja, da ist irgendwie was letzte Woche passiert, was irgendwie, ich weiß nicht, wie man das beurteilen soll, sehr interessant ist.
Vielleicht fangen wir vorne an.
Bei Apple gibt es ja die Regel, oder im App Store gibt es die Regel, alles, was dort verkauft wird, muss über Apples Bezahlsystem gehen, und alles, was über Apples Bezahlsystem geht, kostet 30% von den Kosten gehen an Apple, außer Abos. Ab dem zweiten Jahr, da wird es ein bisschen billiger, oder da kriegt Apple ein bisschen weniger ab, aber eigentlich geht alles, was man über einen App Store kauft, kriegt Apple 30% von. Jetzt hat Apple wohl einige Deals mit einigen Anbietern, wie zum Beispiel Amazon und Netflix, für einige Reader-Angebote, Leseangebote, wo Apple weniger bekommt. Ja. Zum Teil glaube ich auch gar nichts, wenn ich das richtig weiß. Also wenn du ein E-Book bei Amazon kaufst, ist das, glaube ich...
Ich glaube, das geht immer noch nicht.
Anyway, auf jeden Fall gibt es offensichtlich ein
paar Also pass auf, diese Sonderangebote, soweit ich weiß, die sind vor allem bei irgendwelchen Streaming-Diensten und Abos, die dazu führen, dass man die benutzen kann. Dafür ist es vor allem da. Also wir hatten jetzt gerade vor ein paar Monaten die Geschichte mit Hey.com, dieser neue Mail-Dienst. Da ist es halt auch so, dass du ein Abo brauchst, um diesen Dienst nutzen zu können. Und da haben sie die App dann auch anfangs nicht zugelassen und jetzt aber dann doch. Also es geht immer irgendwie um diese Abo-Geschichten, um überhaupt irgendwie was nutzen zu können, und davon will dann Apple eben 30%, und das wollen die Anbieter natürlich nicht. Die wollen einfach ihre Dienste da auch nutzen lassen können. So. Und deswegen hat Tim Sweeney, der Chef von Epic, jetzt gerade im Juni an Tim Cook eine Mail geschrieben, so, hier übrigens, wir von Epic wollen gerne bei Fortnite und allen möglichen anderen Epic-Spielen Dinge verkaufen, und ihr sollt davon nichts abkriegen. Wie sieht's aus? Und daraufhin hat Apple eine 6-seitige Mail zurückgeschrieben, 6-seitiges Dokument, wo drin steht, no. So, das ist so die Kurzfassung davon. Und dann hat Tim Sweeney sich gedacht, ja, dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Wir versuchen zu betrügen, und haben ihr Fortnite dahingehend gepatcht. Das war am 13.8. der Fall. Also da ist der Patch online gegangen, so dass die Leute da ihre V-Bucks, diese Fortnite-Währung, kaufen konnten, ohne dass Apple Geld bekam. Und davon hat Apple zwar kein Geld bekommen, aber Wind, und hat daraufhin die App aus dem Store geschmissen, und Epic gleich mit, wenn ich mich nicht irre. Zumindest haben sie es angedroht, dass sie jetzt zum, ich glaube, 28. August Epic als Entwickler komplett aus dem Store rausschmeißen.
Und nicht nur aus dem Store rausschmeißen, sondern auch deren Entwicklerzertifikat deaktivieren oder zurückziehen. Was die Folge hat, dass man zum Beispiel diesen Epic Game Launcher, den man sich bei Epic auf der Webseite runterladen kann und dann seine Epic-Spiele selber spielen kann, auf dem Mac zum Beispiel, dass dieses nicht mehr von Epic unterschrieben werden kann, dass das wirklich von Epic ist. Das heißt, jedes Mal, wenn man das runterladen würde, würde man so eine Fehlermeldung bekommen, hey, dieses Programm kommt von keinem vertrauenswürdigen Entwickler, schmeißt das mal bitte wieder weg. Man kann das umgehen, aber es ist halt nicht so einfach. Es ist auch nicht so schwer, aber es ist halt nicht so offensichtlich, dass man das halt dann trotzdem benutzen kann und dass man diesem Programm auch weiterhin vertrauen kann.
Aber es stimmt ja offensichtlich. Also Epic ist ja kein vertrauenswürdiger Anbieter anscheinend.
Ja, das ist halt so ein bisschen, man muss vielleicht mal so ein bisschen überlegen, welche Rolle inzwischen das Telefon, also diese gleiche Geschichte ist ähnlich passiert bei Google auch, also beim Google Android Play Store ist Epic auch aus dem Store geflogen. Es ist also keine Sache, die nur Apple betrifft. Das ist also, es ist reines Apple-Bashing ist hier falsch, sondern das ist eigentlich eher eine gesellschaftliche Frage, die halt geklärt werden muss. Ne? Sind diese Telefone, die wir heute benutzen, sind die Geräte, die komplett unter der Macht von den Herstellern sind? Also sind diese Dienste, die darauf angeboten sind, oder sind Telefone inzwischen ein Kulturgut, was so notwendig ist, dass es freier sein müsste, beziehungsweise die Regulierungen, die die Staaten den Herstellern auferlegen, müssten die vielleicht strenger sein, als sie heute sind? Oder ist es ein Gerät wie eine Waschmaschine, wo du dir halt zur Not einfach von einem anderen Hersteller was kaufen kannst? Es gibt natürlich verschiedene Hersteller von Geräten, also Samsung, bla bla bla. Aber eigentlich haben wir ein Duopol. Eigentlich haben wir haben die iOS-Geräte mit von Apple und wir haben die Geräte, die den Play Store drauf haben, die Android-Geräte. Es gibt noch die Huawei-Geräte zum Beispiel, die haben keinen Play Store mehr drauf. Die haben jetzt die Huawei-App-Galerie. Da entwickelt sich quasi jetzt gerade so ein dritter Player. Es gibt bei Android Sideloading, du kannst ja also bei Android Apps draufladen, die nicht im Play Store sind. Aber das machen ja auch nicht so viele Leute, sondern also eigentlich beherrschten der App Store und der Play Store den Markt. Mhm. Und nutzen Google und Apple dort eine marktbeherrschende Stellung aus, die dann auch zum Nachteil der Kunden und der Entwickler ist. Oder ist es alles rechtens? Und das ist jetzt das, was in dem Court in dieser Klage oder was sich da gerade entwickelt, geklärt werden muss. Ja. Wir haben eine ähnliche Situation bei Spielekonsolen. Dort haben wir quasi drei große Player, Sony, Microsoft und Nintendo, die auch alle einen ähnlichen Cut nehmen, wenn du dort Spiele verkaufst als Entwickler. Da diese Spielekonsolen haben aber eine geringere Stellung im Markt oder eine geringere Wichtigkeit im Markt. Also die meisten Leute könnten ohne Probleme auf ihre Spielekonsole verzichten, aber die wenigsten Leute werden auf ein Mobiltelefon verzichten wollen heutzutage. Ich kann dort beide Positionen verstehen. Ich kann beide Argumente verstehen. Ich bin kein Anwalt und ich bin auch froh, dass ich damit nichts zu tun habe und mir das da keine endgültige Meinung bilden muss. Aber ich kann es schon verstehen. Und die Sache ist ja auch Epic. Epic ist groß genug, um so einen eigenen Store aufzumachen. Haben sie auf den Desktop-Computern und Notebooks. Und die sind auch groß genug, um die Zahlungsabwicklung selber zu machen. Und ich glaube auch vertrauenswürdig genug, dass man denen seine Kreditkarte gibt, in dem Fall. Das hat man schon bei anderen Firmen gesehen, dass sowas auch manchmal nicht okay ist. Aber anyway, für mich als kleinen Entwickler, ich will nicht sagen, ich bin froh, dass Apple 30% von dem nimmt, was Leute mir geben wollen. Aber ich bin froh darüber, dass ich keine Kreditkarten behandeln muss, dass ich mir nicht überlegen muss, wie ich meine die Daten sicher von den Leuten, sondern dass das alles Apple übernimmt und ich die Kosten dafür sind halt 30%. Und für mich als Kleinentwickler ist das okay. Aber ich kann gut verstehen, dass größere Firmen, die halt die Macht haben und die das Kapital haben, das da selber Leute raufzuschmeißen und diese Probleme selber zu lösen, dass die Apple keine 30% geben wollen. Und vielleicht müsste Apple oder Apple und Google, ist jetzt quasi gleichbedeutend, müssten die irgendein System entwickeln, wo sie sagen können, okay, ihr könnt eure eigenen Zahlungsdienst benutzen und müsst uns dann dafür, dass ihr im Store seid, so und so viel eure Miete bezahlen für jeden Download oder für jede Transaktion oder sowas. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also man kann ja diesen, wenn man jetzt diesen Store als klassisches Geschäft sieht, bezahlen ja die App-Entwickler an Apple nichts, dass die im Store stehen, auch wenn die Apps umsonst sind. Also der Aufwand, den App-Store zu betreiben, der muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Ne? Also wenn da jetzt nur noch kostenlose Apps drin wären und die ganzen Entwickler selber die Zahlungsdienste betreiben würden und Apple keinen Cut davon bekommen würde, wäre das sicherlich auch nicht gut. Ist das verständlich, was ich sagen möchte?
Das ist total verständlich. Ich möchte noch einen anderen Punkt in den Ring werfen. Aus meiner Sicht ist Apple einfach im Recht, weil das ist einfach ihr Ding. Sie haben diese Plattform gebaut, also sie haben die Hardware gebaut und sie haben die Software gebaut, mit der das überhaupt möglich ist. Epic hat natürlich auch ein berechtigtes Interesse, seinen ganzen Kram da reinzuschmeißen. Das haben aber andere auch. Beispielsweise gibt es ja auch den Google Play Store nicht auf dem iPhone, weil Apple sagt, nee, einen zweiten App Store wollen wir nicht haben. Und es wird auch den Xbox Gaming Streaming Dienst nicht auf dem iPhone geben oder auch auf iOS überhaupt, weil Apple sagt, nee, Moment, hier, wir haben Apple Arcade, wir lassen einfach keine anderen Streaming Dienste zu. Denn Xbox, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, hat kürzlich angekündigt, hey, alle unsere Xbox Spiele, die könnt ihr demnächst auch einfach spielen, indem ihr euch die passende App, also die Streaming-App auf eure Geräte installiert und dann könnt ihr da einfach die Spiele aus dem Netz quasi streamen. So, was weiß ich, ein Assassin's Creed Origins oder so, einfach über das Internet streamen und dann bei euch auf dem Android-Telefon spielen. Und das funktioniert unter iOS nicht, weil Apple gesagt hat, nee, so einen zweiten Streaming-Spiele-Store an unseren Kostengeschichten vorbei, das lassen wir halt nicht zu. Und ich finde es falsch, ich finde es bedauerlich, aber ich sehe Apple da auch einfach im Recht, weil das einfach deren Ding ist. So, dass das so groß geworden ist, ist ja nicht deren Schuld.
So. Ja, aber nutzen sie dort nicht ein Monopol aus, was sie sich jetzt quasi aufgebaut haben?
Ja, natürlich, Monopol, ja. Das ist natürlich ein Problem. Ich meine, klar, man kann auch einfach ein Android-Telefon nehmen stattdessen, da würde das dann gehen. Aber für im Falle Epic ist das jetzt natürlich was anderes, weil da die haben sich ja quasi auch mit Google gekabbelt und sind dann quasi nirgendwo mehr zu haben. Und das ist natürlich bedauerlich.
Und macht es, also gerade bei diesem Microsoft-Ding, macht es das Produkt des iPhone nicht ein schlechteres Produkt, dass
auf
das
jeden Fall
dort nicht möglich ist?
Auf jeden Fall, natürlich. Das ist auch, also ich habe auch tatsächlich gerade wegen dieser Microsoft-Geschichte überlegt, ob es nicht reizvoll wäre, jetzt mal auf Android zu wechseln. So, ne, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil viele von den Sachen, die iOS bietet, einfach sehr, sehr bequem sind für mich. Ich habe jetzt gerade ein Ubuntu-Notebook von der Arbeit gekriegt. Das ist zwar die letzte Drecksoftware, die man sich überhaupt installieren könnte. im Vergleich zu macOS ist das einfach absolut Bodensatz, was Bequemlichkeit und Features angeht. Also deswegen würde ich nicht zu Android wechseln, weil ich glaube, das ist da ähnlich so das Verhältnis von Android zu macOS wie von Android zu Linux wie iOS zu macOS. So.
Na, ich glaube nicht. Also Android, ich habe ja noch ein Android-Telefon von der Arbeit aus und bis auf die Tatsache, dass das ungewohnt ist, ist es nicht viel schlechter als iOS. Es ist halt anders, ne? Und hat ein paar andere Konzepte. Und das Telefon, was ich habe, ist halt nicht ganz so gut wie ein iPhone. Also von der technischen Ausstattung. Aber so ein Top-Samsung-Smartphone oder so ein Top-Google-Pixel heißen die, glaube ich, oder Nexus. Pixel heißen die jetzt gerade, ne? Die sind halt schon gut und die sind halt auch quasi gleichwertig wie ein iPhone. Ist halt ein bisschen anderes Bedienkonzept. Aber ich könnte mal auf dem Ding könnte ich mal dieses Microsoft-Ding installieren, mal gucken.
Ja, das gibt's, glaube ich, noch nicht. Das kommt erst jetzt demnächst irgendwann. Weil das soll, glaube ich, zur nächsten Xbox irgendwie mit erscheinen oder so. Aber eben nicht auf iOS-Geräten. Aber ja, das ist natürlich ein Problem. Also ich kann auch nicht sagen, wer da eigentlich Rechte hat. Und gerade diese Monopolgeschichten, die ja berechtigt sind, weil da irgendwie das Interesse einer einzelnen Firma gegen das Interesse und das Gemeinwohl aller steht, so. Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, weil da haben ja schon diverse Leute, also ne, Microsoft mit dem Internet Explorer damals, das war ja quasi das gleiche Spiel. Die haben auch gesagt, hier, wir wollen unseren Internet Explorer auf unserem Betriebssystem haben, und dann hat irgendeine Monopolverwaltungsgesellschaft gesagt, hier, nee, das läuft ja nicht, du musst auch Chrome anbieten und Firefox.
Das kam von der EU, ne?
Kann sein, ja.
Das war damals eine EU-Geschichte. Und dann hieße es bei der Installation oder so von Windows, da müssen verschiedene Browser angeboten werden. Mhm, und genau. Die müssen auch in zufälliger Reihenfolge da sein, dass nicht immer Internet Explorer als erstes ist, die Leute auswählen können. Tatsächlich habe ich seit Jahrzehnten kein Windows mehr installiert. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das noch so ist.
Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt gerade ein Windows installiert und da ist einfach jetzt ein Microsoft Edge drauf und das habe ich benutzt, um Chrome runterzuladen.
Also quasi hat sich dieser ganze Rechtsstreit, da ist nichts bei rumgekommen damals.
Ja, vielleicht also, schon.
Wahrscheinlich für ein, zwei Jahre, aber dann ist es wieder ausgelaufen.
Oder? Wahrscheinlich schon, aber es ist halt auch einfach nicht mehr so relevant, weil du hast einfach die Möglichkeit, das auch zu ändern. Ich weiß nicht, wie viele Leute da schlau genug für sind. Das war ja damals auch ein Thema. So, sind die Leute schlau genug, um da irgendwie gegen anzuklicken? Das ist ja jetzt ein anderer Fall hier bei Apple und Epic. Also, weil da hat's ja nichts mit, du kannst es ja einfach nicht umgehen. Ne? Du kannst ja es gibt ja kein Sideloading auf iOS. Du kriegst keine anderen Apps drauf. Also, jedenfalls nicht auf legalem Wege. Natürlich kannst du dich irgendwie als Entwickler da anmelden und dann die Fortnite-App irgendwie selber coden und dann auf dein Gerät schmeißen. So, aber, das ist halt auch uncool.
Es gibt noch den Alt-Store, so einen inoffiziellen Store, mit dem du tatsächlich jetzt auch Fortnite installieren kannst. Aber natürlich, das machen die Leute nicht, weil es ist halt auch nicht so obvious. Es ist halt mehr Aufwand, deutlich mehr Aufwand.
Genau. Jedenfalls können wir da auch kein Urteil fällen letztlich und müssen einfach warten, was andere Leute darüber entscheiden werden, denke ich.
Genau, also jetzt ist irgendwie heute oder gestern ist noch was rumgekommen, dass Apple die Epic-Leute als Ladendiebe betitelt hat. Also die stellen halt immer so komische Vergleiche her bei dem ganzen Sachen. Also Epic auch, die haben da irgendwie ein Video gepostet und ich habe tatsächlich letztens Fortnite mal installiert auf dem Switch und gespielt und nach dem ersten Spiel kam gleich so ein Anti-Wear-Apple Spot, den kann man auch bei YouTube finden. Mal sehen, ob ich den noch suche und dann noch hier noch verlinken kann in den Shownotes. Und der halt ähnlich ist wie die Apples 1984 Werbespot von früher.
Das ist witzig übrigens, dieser Spot, der heißt 1980 Fortnite.
Ja.
Darunter kann man den finden. Naja, ich wollte mal das Thema wechseln, weil ich nämlich, weil diese Folge schon über eine halbe Stunde ist und wir haben noch einiges auf dem Zettel. Ich habe jetzt AirPods Pro. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, ich habe die mal ausprobiert bei Dings. Apple Store in San Francisco, einer Homebase.
Und fandst du die nicht gut genug, um sie zu erstehen?
Ich fand sie nicht gut genug, um sie zu erstehen. Also ich finde sie nicht angenehm genug, sie im Ohr zu haben. Ich habe lieber meine kleinen normalen AirPods, die halt nur so drin hängen im Ohr. Und diese AirPod Pros, die gehen ja richtig rein in den Gehörgang.
Ja, genau.
Und die dichten das Ohr halt besser ab und dadurch hat man halt und haben auch aktive Geräuschunterdrückung. Und sie sind zum Hören von Musik sicherlich angenehmer, weil du dann halt dich auf die Musik konzentrieren kannst. Aber für das, was ich mit den AirPods mache, und zwar hauptsächlich so in der Straße rumgehen und Podcasts hören, wo ich dann auch noch ein bisschen Umgebung hören möchte, finde ich sie nicht so angenehm. Man kann das einschalten, dass er auch durchgeht, aber also ich fand sie vom Tragekomfort nicht so gut und deswegen bleibe ich bei den normalen Podcast-Kopfhörern, AirPods. Genau.
Ja, ich habe halt damit geliebäugelt, weil die einfach auch neue Funktionen bieten, die meine AirPods erste Generation jetzt nicht hatten. Und ich habe übrigens AirPods hier zu verkaufen, falls jemand will, meldet euch. und war einfach ein bisschen neugierig drauf und habe jetzt einen neuen Handyvertrag abgeschlossen. Da gab es halt ein günstiges Angebot mit denen dabei. Und deswegen habe ich jetzt AirPods Pro. Die Features, ja, tatsächlich, sie sitzen anders im Ohr, weil das sind halt keine Earbuds, sondern Earplugs, also so Silikondinger, die du da tatsächlich reinsteckst, die sich dann halt auch im Gehörgang festhalten. Die schließen tatsächlich so ein bisschen ab, haben aber auch ein Luftloch, damit sich da kein Vakuum bildet. Das ist ja das Problem bei diesen ganzen anderen In-Ear-Kopfhörern, dass die sich quasi festsaugen und dadurch nicht rausfallen. Diese hier machen das irgendwie nicht. Die halten dann trotzdem, weil die halt auch so einen dicken Knubbel hinten dran, der dann sich auch hinten im Ohr quasi abstützen kann, wenn nötig. Aber kommen wir zu den Features, die ich tatsächlich schätze, weil die haben nämlich zum einen Noise Cancelling, was ganz okay funktioniert. Also im Vergleich zu meinen Sony WMX3000M, keine Ahnung, wie genau die Dinger heißen hier, die macht das tatsächlich erheblich besser. Also Noise Cancelling, weil die auch einfach Over-Ear sind und dadurch erheblich besser abschirmen. Und die haben auch so einen Durchlassmodus, das haben die AirPods Pro halt auch. Das heißt, du kannst die Mikrofone, die da außen dran sind, kannst du quasi das Signal direkt durchgeben lassen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich habe damals, als sie rauskam, so ein Video gesehen von iJustine. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist so sehr, sehr freudig und motivierend und guckt sich immer alle neuen Produkte von Apple vor allem an. Und die hat behauptet, man würde die dann gar nicht spüren. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also die drücken schon eine Weile im Ohr, auch mit jedem der drei verschiedenen Silikon-Knupsis, die man da draufstecken kann, drücken sie halt trotzdem im Ohr. Und es ist aber schon angenehm. Also gerade wenn man Noise Cancelling braucht und wenig Platz hat, also für Flugzeugreisen, werde ich jetzt auf jeden Fall die Dinger mitnehmen, weil das einfach ein super Feature ist, Noise Cancelling zu haben auf der Größe. Ich meine, klar hätte man auch einfach irgendwelche Silikondinger benutzen können, aber da kommt halt keine Musik durch so. Und man kann natürlich auch irgendwelche In-Ear-Dinger, die sich dann festsaugen, benutzen, aber die haben halt auch kein aktives Noise Cancelling. Also es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Und das Feature, wo ich tatsächlich ein bisschen scharf drauf war, kann ich leider noch gar nicht nutzen, weil nämlich in iOS 14, da gibt es ein Dolby Atmos 3D Sound Feature mit diesen AirPod Pros und dem AirPods zweite Generation, wenn ich mich nicht täusche. Und das heißt, man hält sein Telefon vor sich, guckt einen Film, wo Dolby Atmos drin ist. Dolby Atmos, wir erinnern uns, dieser 3D Sound, der um einen drumherum quasi berechnet wird. Und diese
wo man 18.000 Lautsprecher in seinem Wohnzimmer verbauen muss, ne?
Genau, diese Kopfhörer, die wissen, wie sie ausgerichtet sind zum Telefon. Und wenn du deinen Kopf drehst, dann dreht der Sound sich nicht mit. So, das ist, also weißt du, was ich meine? Der Sound ist immer noch relativ zum Telefon korrekt, aber nicht mehr relativ zum Kopf. Das heißt, wenn du das Stereo-Signal hast, dann kommt das eine Signal plötzlich von vorne und das andere von hinten, so. Das klingt für mich absolut faszinierend, aber ich konnte das leider mit der neuesten Beta von iOS 14, das ist momentan die Beta 5, konnte ich das leider noch nicht feststellen, dass es funktioniert. Also irgendeinen sich bewegenden Sound habe ich noch nicht gemerkt. Ich werde aber das weiter im Kopf behalten. Die iOS Beta ist aber tatsächlich auch sonst sehr, sehr angenehm. Ich habe das Gefühl, die ist erheblich schneller auf meinem iPhone 11. Als es iOS 13 war. Ich weiß nicht genau warum, aber die ganze Bewegung und Scrolling und so fühlt sich alles viel, viel weicher und entspannter an. Ansonsten gibt es relativ harmlose neue Features. Es gibt jetzt irgendwelche Widgets auf dem Home-Bildschirm, aber die braucht eigentlich auch keiner. Ja, es ist alles ein bisschen netter und ein bisschen hübscher. Ich glaube, so einen richtig guten Grund für ein Update gibt es jetzt erstmal nicht. Es sind halt verschiedene Kleinigkeiten. Es gibt zum Beispiel so einen Übersetzungsmodus, dass du dein Telefon quer vor dich halten kannst und dann sagst du irgendwas in dieses Telefon rein und dann wiederholt das Telefon das, was du gesagt hast, aber auf Spanisch oder auf Japanisch oder so, dass es halt dein Gegenüber verstehen kann, wenn es nicht deine Sprache spricht. Und das funktioniert, glaube ich, in 9 Sprachen bislang, also europäisch.
Koreanisch?
Und nee, ich glaube, Koreanisch ist noch nicht dabei. Und es kommen bestimmt auch über die Zeit immer mehr dazu, so, aber das ist halt ein nettes Feature. Und es, also insgesamt scheint es mir ein sehr, sehr lohnenswertes Update zu sein, weil es wenig kaputt macht. Ich habe bislang noch nichts gefunden, was irgendwie nicht mehr funktionieren würde oder schlechter funktionieren würde als vorher.
Hast du nur die iOS-Beta oder hast du auch die macOS-Beta installiert?
Nee, ich habe tatsächlich nur die iOS-Beta installiert. macOS habe ich noch nicht.
Geht irgendwas kaputt? Also häufig ist es ja so, dass wenn man eine Beta-Version hat und mit dem gleichen iCloud-Account eine alte Version von einem anderen System benutzt, also zum Beispiel macOS, dass dann Sachen nicht mehr so gut funktionieren.
Habe ich bislang nichts gemerkt tatsächlich. Also Erinnerungen und Notizen waren ja immer gerne so ein Kandidat dafür. Das funktioniert problemfrei. Auch Kalenderdaten, alles kein Problem, Kontakte, habe ich bislang nichts festgestellt.
Vielleicht könnte ich dann auch langsam mal anfangen, die Beta zu installieren.
Also mit der 5. Version anfangen ist immer ein ganz guter Deal. Das habe ich die letzten Jahre, glaube ich, auch gemacht. Also wie gesagt, ich habe halt keinen Fehler mehr gemacht. Auch meine Banking-Apps problemfrei. Audio-Geschichten, alles gut. Übrigens Audio, ich habe mit den AirPods Pro versucht, ein Podcast-ähnliche Audioaufnahme zu machen, während ich durch die Gegend latsche. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da waren halt so viele Nebengeräusche drauf, dass es nicht taugt für Podcasting. Ich muss mir da nochmal eine Methode überlegen, wie ich das hinkriege.
Oder du nennst den täglichen Podcast Nebengeräusch.
Ja, das ist auch eine schlechte Idee. Ist auch eine schlechte Idee. Also,
es gibt ja Leute, die Podcasts schlechtes Netz benutzen, weil sie das übers Telefon machen und dann schlechtes Netz haben, was ja der Qualität des Inhalts keinen Abbruch tut. Wie heißt das? Mhm. Wenn du es halt Nebengeräusch nennst, dann gibt es halt Nebengeräusche.
Ja, klingt plausibel. Ja. Nee, ich guck mal nach weiteren Lösungen. Es gibt bestimmt noch bessere Ideen, bessere Möglichkeiten, um das einfach zu machen. Ansonsten, ich habe meinen Hackintosh ein bisschen geändert. Ich bin inzwischen auf OpenCore. Ich habe den gestartet mit OpenCore 0.5.9. Bin jetzt gerade gewechselt auf OpenCore 0.6.0. Weil es einfach ging, weil ich es im Internet einen Typen gibt, der Schmocklord, der quasi die gleiche Maschine hat wie ich, und der hat halt sich die Mühe gemacht, es zu updaten, und dann habe ich einfach seine Dateien genommen, geguckt, ob die bei mir funktionieren, das war überhaupt kein Problem, und dann läuft es halt bei mir jetzt genauso. Mhm. Weil ich nämlich einen akuten Bedarf hatte, ich hatte ja diese Fenwi T919 WLAN Bluetooth Karte installiert und die funktionierte bei mir nicht. Und der Grund dafür ist, dass macOS standardmäßig nur 15 USB Anschlüsse verwalten kann. Und die müssen richtig konfiguriert sein in so einem Hackintosh, damit es die richtigen sind. Und in der Konfiguration, die standardmäßig bei mir lief, ich hatte da nichts dran geändert, funktionierten halt die beiden USB Ports nicht, die internen auf dem Board, mit denen die Bluetooth Karte angesteuert wird. Das heißt, ich hatte kein Bluetooth und das hat mich ein bisschen gestört, weil dadurch konnte ich kein Mac freischalten mit der Apple Watch machen zum Beispiel, und ich konnte meine Bluetooth-Tastatur nicht benutzen, und das wollte ich jetzt einfach irgendwann mal ändern und habe dadurch jetzt halt dieses Update gemacht, und jetzt funktioniert das alles ganz gut und ich kann Bluetooth benutzen mit AirDrop und Continuity-Geschichten wie auf dem Standard-Mac eben auch.
Okay.
Außerdem habe ich jetzt ein zweites Display an meinem Hackintosh dran und steuere das über DisplayPort an. Und das läuft total super, so kommen Bilder an, aber aus irgendeinem Grund, und wenn einer unserer Hörer da Ahnung hat, ich wüsste gerne, wie ich es ändern kann. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich danach alleine im Internet suchen soll. Flackert das Bild so alle 3 Sekunden in den oberen 15% des über DisplayPort angeschlossenen Monitors. Das heißt, es ist ein 2K-Monitor, also mit einer Auflösung von 1440 in der Höhe. Und aus irgendeinem Grund kommt da nicht genug Signal an. Es liegt nicht am Kabel, ich habe das Kabel schon gewechselt. Und es liegt auch nicht am Port an der Grafikkarte, das habe ich auch schon gewechselt. Vielleicht liegt es am Monitor, ich habe nur den einen mit DisplayPort hier, um das auszuprobieren. weiß allerdings auch, dass es unter Windows nicht der Fall ist. Und das ist halt so eine eigenartige Eigenschaft. Es ist tatsächlich im BIOS der Fall und es ist aber nicht unter Windows der Fall. Ich habe keine Ahnung, wo da der Unterschied ist, was da möglicherweise der Grund für ist. Und da kannst du halt auch nicht nachsuchen, weil Leute, die Probleme mit ihren Displayports haben, die haben halt überhaupt kein Bild oder ein ständiges Flackern oder ein Grauschlieren oder was weiß ich was. So. Und keiner hat das Problem, was ich habe, scheint's. Ja.
Ich habe das Problem auch nicht. Ich habe auch keinen Monitor mit Displayport.
Tja, das, naja. Ich habe aber noch was anderes, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich, wo wir gerade vorhin von Microsoft sprachen, ich habe jetzt einen Microsoft-Probemonat für das Gaming abgeschlossen. Das geht nämlich auch am PC. Game Pass heißt das bei Microsoft. Und kostete den immensen Preis von $1.
Mhm.
Und, einem Euro, glaube ich. Wenn man das nur am PC macht. Und in den Folgemonaten dann 4 für den Anfang jedenfalls. Weil ich nämlich den Microsoft Flugsimulator 2020 ausprobieren wollte. Hast du davon schon mal gehört?
Ich habe vom Microsoft Flugsimulator gehört. Ich habe den auch sehr, sehr viel gespielt, aber das war nicht die Version 2020, sondern das war irgendwie die Version 1990. Okay. Oder so. Also okay. Ich habe früher als Kind viel Microsoft Flugsimulator gespielt. Aber jetzt die aktuellen Versionen nicht mehr.
Was diese aktuelle Version für mich so faszinierend macht, ist nicht, dass man da Flugzeuge steuern kann. Das kann man halt seit der ersten Version 1984 oder wann die kam auch schon. Sondern, dass man da die gesamte Erde bereisen kann mit diesem Flugzeug. Also es gibt in der Standardversion, die jetzt in diesem Game Pass auch drin ist, 20 verschiedene Flugzeuge. Und die kann man benutzen, um damit überall hinzufliegen auf der Erde. Das heißt, ich kann an... Ich bin erstmal nach Hause geflogen, da wo ich wohne, steht halt mein Haus so. Das sieht von oben ein bisschen anders aus.
Und bist mit A320 im Garten gelandet?
Nee, das tatsächlich nicht. Es gibt auch leider keine A320, es gibt eine Boeing 747, das ist der einzige,
wie heißt
diese Klasse?
Airliner.
Airliner, genau. Und es gibt aber einen ist egal. Es gibt auch irgendein Airbus-Flugzeug. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass also Hamburg kannst du halt komplett überfliegen so und dann siehst du halt auch einige Bauwerke, erkennst du auch wieder, aber da hat keiner händisch was dran gemacht, sondern die sind einfach mit irgendeiner cleveren KI, sind die einfach aus den Daten, die Microsoft von seinem Bing-Kartendienst hat, erschaffen worden. Das heißt, diese Software geht halt hin, sieht, okay, auf der Karte sieht es so aus, als stünde da ein Haus. Also machen wir doch mal ein 3D-Objekt Haus draus und tun an die Seiten irgendeine Hausfassadentextur und dann sieht es halt so aus wie ein Haus. Und das funktioniert in vielen, vielen, vielen Fällen sehr gut. Und für Bäume eben auch. Gerade bei Bäumen ist es ja auch so ein bisschen egal, ob die jetzt größer sind oder kleiner. Und für Häuser
ist das nicht
eben
das
auch.
Gleiche. Ist das nicht das Gleiche, was auch Google und Apple in ihren Maps haben? Also die haben durch Überflüge, glaube ich, hauptsächlich und Satellitenaufnahmen aus verschiedenen Richtungen, kannst du halt die 3D-Objekte quasi erstellen. Also du hast dann Fotos aus verschiedenen Richtungen und dadurch kannst du dann das 3D berechnen.
Vielleicht ist das im Grunde
ähnlich
dabei. Nur, dass hier eben auch noch ein Flugzeugspiel drin ist, wo du mit dem Flugzeug dann durch diese Häuserschluchten durchfliegen kannst und theoretisch auch aussteigen und da rumlaufen. So, das ist dann halt, da nimmt dann die Detailtreue tatsächlich sehr ab in den meisten Gebieten der Welt. Es gibt irgendwie 30 Flughäfen oder so, die sehr gut ausgebaut sind, wo tatsächlich irgendwie die einzelnen Gehwegen und Abstellgleise und irgendwelche Absperrungen und Pfützen und was da alles ist, Kofferwagen und so, alles einzeln modelliert, draufgebastelt. Aber ein Großteil der Welt ist eben quasi KI generiert und das funktioniert aber tatsächlich sehr gut. Und ich habe jetzt, bin ich ein Stück über Fuerteventura geflogen und ich habe einfach Strände wiedererkannt, wo ich schon mal war. Da waren die Daten dann tatsächlich nicht so doll, aber es ist schon echt sehr faszinierende Software. Und es ist halt auch ein wahnsinnig forderndes System, weil zum einen braucht die Grundinstallation schon 90 Gigabyte oder so. Die, wenn du das länger spielst, werden aber auch ständig über Streaming-Daten nachgeladen, weil die ganze Erde natürlich extrem viele Daten hat. Und ich glaube, Microsoft selber hat irgendwie 2 Petabyte an Daten, die sie dir dann schicken könnten. Von denen werden maximal 200 Gigabyte bei dir auf der Platte gelagert. Mhm. Und dann findest du halt deine Orte da wieder. Und das ist echt ein faszinierendes Ding. Und du kannst halt auch, was das Ganze auch so rechneranstrengend macht, also du brauchst halt eine sehr starke Maschine dafür, weil das ganze Wetter eben live berechnet wird. Das heißt, du kannst mit einem Klick, kannst du von strahlendem Sonnenschein im Sommer kannst du wechseln auf Gewitterfront mit volumetrischen Wolken und korrekter Lichteinstrahlung inklusive Schatten und so. Oder auf Schneesturm im Winter oder auf was weiß ich was. Und das ist echt ein sehr, sehr faszinierendes Bild. Du kannst auch die Tages- und Nachtzeit jederzeit ändern. Da sind auch Echtzeit-Wetterdaten drin und Echtzeit-Flugdaten. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Hamburg starte, dann muss ich gucken, dass ich nicht mit der Maschine, die tatsächlich gerade da fliegt, kollidiere. Kollisionen übrigens sind nur durch einen schwarzen Bildschirm dargestellt. Also es ist kein Flugabsturz-Simulator. Mhm. Ein sehr, sehr faszinierendes Programm. Und ich freue mich, dass ich das jetzt einfach so kostenlos nutzen kann, weil die Standardversion kostet, glaube ich, $70 und die teuerste irgendwie 120. Ist es wahrscheinlich auch wert so, weil das über die nächsten 10 Jahre unterstützt wird und neue Daten kriegt und dann gibt es halt irgendwelche Updates, wenn die Karten geupdatet werden sowieso, aber auch wenn es irgendwelche neuen Features gibt, irgendwann kannst du dann mit Hubschraubern fliegen oder du kriegst einen Co-Piloten-Modus. Co-Pilot ist zwar AI-mäßig sowieso schon drin, das heißt, du kannst zwischendurch sagen, hier, jetzt bitte Co-Pilot, übernimm mal das Steuer, dann kannst du halt mit deiner Drohne rausgehen und dir die ganze Welt angucken und das Flugzeug, das da fliegt und so. Das ist ein faszinierendes Ding.
Kannst du aus der 747 eine Drohne starten?
Nein, die Drohne ist dann ja die Kamera, die du steuerst. So, ja. Die hängt normalerweise hinten an dem Flugzeug dran, auch wenn du damit, ich weiß nicht, wie schnell so eine 747 fliegt, fliegst. Und du kannst sie dann aber auch lösen von dem Flugzeug und dir die ganze Welt angucken. Und das ist ein wirklich faszinierendes Spielzeug. So, für mich so ein bisschen mehr Sandkasten. Auch wenn ich da jetzt tatsächlich gelernt habe, wie man so eine Cessna 152 fliegt, weil da ist auch so ein bisschen Flugschule drin. Das ist schon ganz geil. Also wenn ich jetzt in so einer Cessna drin sitzen würde, ich glaube, ich könnte die zumindest irgendwie bewegen. Ne? Ob ich das gut hinkriege, ist noch eine andere Frage, aber ich weiß zumindest, was die wenigen Schalter da drin machen. Ne? Das ist in so einem Airliner natürlich was völlig anderes, wo quasi du guckst irgendwo hin und überall sind Schalter und über dir sind 5000 Schalter und rechts von dir sind 7 Schalter und links sind 400.
Aber zum Fliegen von einem Airliner brauchst du nicht viel mehr Schalter, als du auch zum Fliegen an der Cessna brauchst. Du brauchst natürlich Benzinpumpe und sowas. Da hast du dann nicht nur eine, sondern halt irgendwie 8 oder so eingebaut, ne?
Ja.
Aber auch viele der Schalter, die du in einem Airliner-Cockpit siehst, sind nicht zum Fliegen notwendig, sondern die sind zum Beispiel, du machst die Anschnallzeichen an und sowas. Das kannst du alles da oben machen. Mhm. Das brauchst du halt aber zum Fliegen ja nicht.
Ja. Faszinierend finde ich halt auch, dass das einfach, es ist halt eben auch eine Simulation. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch das Handbuch von so einer Boeing 747 runterladen und damit lernen, wie ich dieses Spiel bediene. Und das ist schon sehr faszinierend. Oder andersrum, ich könnte halt
lernen
in dem Spiel und dann in so ein echtes Flugzeug steigen und damit losfliegen.
Und dann kannst du an deinem Haus noch anbauen und dann kannst du den Cockpit nachbauen. Und dann, das machen ja auch tatsächlich einige Leute, die bauen sich so ein Cockpit nach mit irgendwie 12 Monitoren um sich herum, wo sie dann Flugsimulator basteln. Und dann holen sie sich irgendwie bei eBay von irgendwelchen alten, abgestürzten Maschinen alte Bedienelemente, die sie dann da einbauen, sodass sie dann einen richtigen Flightstick haben und so. Das ist schon cool.
Das ist also, und der Realismusgrad ist halt auch Wahnsinn. Ne? Du sitzt in diesem Cockpit und es sieht alles super echt aus. Es gibt keinen Moment, wo du denkst, okay, das sieht jetzt aber wirklich aus wie ein Spiel. Ne? Also wenn du dir die alten Microsoft Flugsimulatoren anguckst, so, da ist eindeutig zu sehen, dass es ein Spiel ist. Aber hier stimmt halt alles. Ne? Wenn du durch den Regen fliegst, dann siehst du halt die Wassertropfen an der Scheibe langfliegen. Du siehst die Spiegelungen alle korrekt. Also in deinen Armaturen spiegelt sich die Außenumgebung. Die Lichteinstrahlung, wenn die Sonne von links kommt, ist der Schatten natürlich dementsprechend auf jedem einzelnen Knopf. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Es sieht so echt aus, dass Leute da schon hingegangen sind, sich mit diesem Fake-Cockpit gefotografiert haben und behauptet haben, sie säßen in einem Flugzeug, und das wurde ihnen geglaubt, weil das einfach echt genug war. Das ist schon echt cool.
Ja.
Ich wollte das eigentlich am Fernseher spielen über Stream, wie heißt das Ding, Steam Link, meinen Kindern zu zeigen, wo wir in Urlaub hinfliegen, so. Aber man braucht tatsächlich sowohl ein Joypad zum Steuern, um die Geschwindigkeiten und die Richtungen hinzukriegen, als auch eine Tastatur, und die habe ich natürlich über Steam Link am Fernseher nicht. Es wird aber irgendwann möglich sein, wohl das auch auf der Xbox Series X One X zu spielen. Und da gibt's halt nur einen Controller, deswegen muss es dafür irgendeinen Patch geben in Zukunft, der das dann machbar macht. Da warte ich jedenfalls drauf. Also mir scheint es momentan so zu sein, dass der Controller einfach zu wenig Knöpfe hat, um das zu machen.
Oder mit Kinect, ne? Da musst du einfach nur so hochgreifen und dann Kinect Nummer 3.
Ja. Jedenfalls fasziniert es mich sehr.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ansonsten habe ich ferngesehen, ich habe iZombie geguckt. Hast du von der Serie schon mal gehört?
Du hast es, glaube ich, letztes Mal angesprochen, aber oder in einem Vorgespräch, ich weiß es nicht, und ich habe es mit Zombie U von Ubisoft verwechselt.
Stimmt, ja, nee, das ist was anderes. Es geht, also in der ersten Folge gibt's halt, die Hauptfigur ist so eine junge Frau, die irgendwie 27 ist und aussieht wie 21. Und die heißt Olivia Moore, Liv Moore, und die wird dann bei einer Bootsparty zu einem Zombie und muss fortan ihr Leben als Zombie weiterbringen. Und das Witzige ist, weil sie eben durch das Essen von Gehirnen Visionen kriegt, der Leute, deren Gehirn das mal war, kriegt sie dann verschiedene Einsichten und kann rauskriegen, wie die gestorben sind. Und dadurch ist das Ganze plötzlich eine Detektivserie. Und ich finde das total geil. Ich gucke sehr gerne Detektivserien aller Art. Und diese hier ist halt auch eine. Also so irgendeine Person hat übernatürliche Fähigkeiten und hilft der Polizei, Fälle zu lösen, finde ich super faszinierend. Im Grunde quasi das gleiche Prinzip wie bei Lucifer. Lucifer gibt es übrigens seit diesem Freitag neue Folgen. Vierte Staffel müsste das sein. Habe ich jedenfalls gehört neulich. Ich weiß es nicht, ob es tatsächlich eingetroffen ist. iZombie lohnt sich zu gucken. Wir sind jetzt in der Hälfte der zweiten Staffel oder so von 5, und es macht Spaß. Es ist sehr unterhaltsam und sympathische Figuren. Fast alle Figuren in dieser Serie sind sympathisch. Das mag ich halt.
Kommt auf Netflix, richtig?
Genau, das gibt bei Netflix. Oder gibt es vielleicht auch woanders? Das weiß ich nicht so genau.
Genau, 5 Staffeln sehe ich gerade, genau. Wir haben auch eine Detektivserie geguckt. Ist nicht wirklich eine Detektivserie, aber wir haben geguckt Dark Staffel 1. Hast du Dark gesehen?
Nein, habe ich nicht. Ich habe davon gehört, das soll wohl sehr gut sein, ha? Huh?
Genau, also Netflix hat die finanziert und hat wohl dem Macher einfach, hier hast du Geld, mach mal eine Serie in Deutschland für deutsches Publikum. Und es geht um so eine Kleinstadt Winden. Es gibt wohl eine Stadt Winden in Deutschland, aber die ist damit nicht, glaube ich, nicht gemeint. Es ist alles so ein bisschen, also fiktive Kleinstadt mit einem Atomkraftwerk in der Nähe, und da verschwinden Kinder. Und darum geht das so ein bisschen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ich will nicht spoilern, aber ich fand die Serie. Ich fand sie okay, ich fand sie gut. Mir waren zu viele Charaktere dabei. Ich mag das nicht, wenn es zu viele Charaktere gibt und ich mir die Namen nicht merken kann. Und ja, deswegen waren mir ein bisschen zu viele Charaktere, aber meiner Frau hat das sehr, sehr gut gefallen, und mir hat es gut gefallen, sagen wir so.
Okay.
Es gibt auch 3 Staffeln, wir werden da jetzt wahrscheinlich dann heute die 2. Staffel anfangen.
ja. Ist also gut genug.
Es ist gut genug, ja. Und vielleicht muss ich mir ein bisschen mehr drauf konzentrieren, als ich es die letzten Tage gemacht habe beim Gucken. Um halt
wieso die bist du denn,
Namen.
Wieso bist du denn abgelenkt?
Ich weiß es nicht. Manchmal bin ich ein bisschen abgelenkt. Und dann vielleicht sollte ich einfach mein Telefon in einen anderen Raum legen, und dann könnte ich nicht. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, Arne.
Warum bin ich abgelenkt? Das wäre doch eine super Überleitung gewesen.
Nein, weiß ich nicht.
Wie nein? Na gut, okay, wir versuchen es nochmal. Was gibt's denn jetzt Neues im Epic Games Store?
Im Epic Games Store gibt es Spiele, zum Beispiel Fortnite, aber nicht auf dem Telefon. aber es gibt kostenlos diese Woche das Spiel Enter the Gungeon. Mhm. Wir erinnern uns an Folge 260 von Dirty Minutes Left, wo ich begeistert über Enter the Gungeon geredet habe, was ich auf der Switch damals intensiv gespielt habe und auch ab und zu immer noch spiele, weil es mir sehr, sehr gut gefällt. Es ist ein Roguelike Dual-Stick Gungeon-Shooter. Also Gungeon-Shooter, Dungeon-Shooter, wo man halt in einem Dungeon rumläuft und Sachen kaputt schießt. Und das gibt es gerade kostenlos im Epic Games Store für Mac und Windows zum Laden diese Woche. Also wer das machen möchte, sollte in dieser Woche, also vom, heute ist der 22. August, sollte jetzt hingehen und klicken. Sonst gibt es das vielleicht bald nicht mehr.
Moment, heute ist natürlich der 23. August. Ach, weil heute ist der Sonntag.
Entschuldigung, heute ist Sonntag, ja genau. Epic macht ja häufiger mal so ein bisschen, oder macht eigentlich regelmäßig Spiele kostenlos im Store. Also letzte Woche gab es zum Beispiel Altos Adventure und Altos Odyssey für Windows. Ich weiß auch noch nicht so hundertprozentig, was ich davon halten soll, dass sie halt diese Spiele kostenlos dort verteilen, weil sie nämlich ein bisschen dort ein Monopol aufbauen wollen, glaube ich. Und sie wollen so andere Anbieter ein bisschen vom Markt drängen und ihr Standing in dem Markt der Videospielevertreiber ein bisschen erhöhen. Quasi das, was sie anderen Anbietern vorwerfen, machen sie an dieser Stelle nicht genauso. Es ist noch immer noch ein bisschen was anderes, aber ähnlich.
Naja, die müssen das ja auch irgendwie machen, weil es gibt irgendwie 8 verschiedene Stores, wo du in der PC-Welt Spiele kaufen kannst, und Steam ist einfach mit Abstand der größte davon. Mhm. Und um dagegen anzugehen, müssen sie halt irgendwelche Dinge bieten, die ein Anreiz für die Nutzer sind. Weil viele Leute, ich habe Freunde, die sagen, ich kaufe alle meine Spiele nur bei Steam, ausschließlich. Und da muss Epic natürlich gegen angehen, und da sind diese kostenlosen Angebote natürlich nur ein Schritt auf diesem Weg. Also, ja. Sie hatten zwar auch irgendwie schon krasse Spiele wie GTA 5 und Civilization 6 kostenlos für eine Woche oder so. Das heißt, wenn du dann eingeschaltet hast und dir die runtergeladen und bestellt hast, so, dann hast du sie halt seitdem. Und das reizt natürlich Leute, wöchentlich in diesen Store reinzugucken. Ich mache das auch. Also ich habe halt auch sämtliche kostenlosen Spiele schon seit langer Zeit irgendwie da runtergeladen und freue mich, dass ich sie habe, würde aber auch ohne diese Spiele nicht in den Store gucken. Und sehe dann halt auch ab und zu, hier, Control gibt's übrigens jetzt bei Epic und so. Vielleicht kaufe ich das irgendwann mal, wenn ich da genug Bock drauf habe.
Mhm. Aber da jetzt nochmal das Fass aufzumachen, wie das alles zu sehen ist.
Das wäre zu episch.
Genau. Wir haben ja auch schon eine epische Folge hier heute aufgenommen.
In der Tat.
Dann verabschieden wir euch jetzt hier, liebe Hörer, in eine epische Woche.
Richtig. Also bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.